Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Die City Church hat sich für 2011 viel vorgenommen. Wir wollen in diesem Jahr die Bibel von vorne nach hinten durchlesen. Und manche haben das in ihrem Leben schon mal gemacht. Und für andere ist das eine große Herausforderung, wirklich mal Seite für Seite durch die Bibel durchzugehen und sich durch die einzelnen Kapitel durchzukämpfen, dieses großen Buchs des Glaubens, das wir lesen. Wir glauben, dass das mit unserem Leben als Christen aber gut tut, wenn wir nicht nur Menschen zuhören, die über die Bibel sprechen, so wie ihr das jetzt gerade eben tut, sondern die Bibel selbst zu lesen. Und wir glauben, dass Gott durch dieses Buch zu uns sprechen kann, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen. Und deswegen haben wir ein Programm gestartet. Ihr seht es im Hintergrund. Auf der Homepage kann man das sehen. 365 Mal das Buch. Wir haben die Bibel aufgeteilt in 365 verschiedene Abschnitte. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Welche einzelnen Abschnitte der Bibel wir wann lesen, findet ihr im Internet unter der Seite hier www.citychurch.de. Und dann habt ihr auf der linken Seite unten den Link 365 Mal das Buch. Da sind wir gerade in den Gesetzestexten. Stimmt doch hoffentlich, ne? Ja? Also noch bei Mose, ne? Ja. Und beim Lesen von solchen alten Texten, das sind ja Texte, die sind einige tausend Jahre alt, da kommen natürlich auch immer wieder mal Fragen auf. Und deswegen haben wir auf der Homepage auch die Möglichkeit geschaffen, dass man Kommentare abgeben kann, dass man miteinander diskutieren kann. Da gibt es ein Diskussionsforum und für jeden Tag, für jeden Abschnitt, den wir da lesen, gibt es die Möglichkeit, dann auch seine Fragen loszuwerden oder einfach mal zu kommentieren, wie man den Abschnitt fand, ob man das jetzt schwierig findet, komisch, manchmal auch sicher befremdlich, so alte Texte durchzulesen. Und unsere kurze Themenreihe, die wir jetzt letzte Woche begonnen haben mit Thorsten, als er über den Turmbau zu Babel gesprochen hat, die heißt zweimal das Buch. Und wir haben einfach zwei Texte rausgegriffen, zwei Abschnitte aus diesen bisher gelesenen Bibeltexten, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie eine zentrale Bedeutung haben im Alten Testament. Und wo aber auch gleichzeitig viele Fragen waren, viele Kommentare, manchmal Befremdliches, was in den Texten stand, Dinge, die man nicht so gut verstehen und nachvollziehen kann, warum das jetzt alles wirklich so dasteht, wie wir das lesen. Thorsten hat über den Turmbau zu Babel gesprochen und der heutige Text, der knüpft eigentlich in der großen Geschichte Gottes direkt an. Die Geschichte Gottes, die er mit den Menschen schreibt. Der Text hat zentrale Bedeutung für das Selbstverständnis des Volkes Israel. Es geht um die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung. Ganz zentral da die sogenannten 10 Gebote. Gesetze, Rechte und Pflichten, ne? Ordnung, öffentliche Ordnung und Sicherheit, das ist was, das liegt uns Deutschen, das ist uns nicht fremd. Und es gibt ja auch keinen Staat der Welt, in dem Volk und Gesetz so ein gutes Team bilden wie hier in Deutschland. Dazu habe ich jetzt einen Videoclip mitgebracht aus dem Ordnungsamt Rostock. Ja, von der Gesetzgebung bis zu einer perfekten Verwaltung ist ein langer Weg, wie man hier sieht, ne? Aber ich kann euch sagen, die Bürokratie im modernen Israel ist 60 Jahre nach Staatsgründung der Deutschen, steht ihnen nichts nach. Ich habe das erlebt, ich habe da ein paar Monate gelebt und bis man da mal einen Sachbearbeiter überhaupt zu sehen kriegt, das kann schon ein paar Stunden dauern. So, seit dem Turmbau zu Babel waren die Menschen also jetzt verstreut über die ganze Erde. Thorsten hat es das letzte Mal berichtet. Sie haben verschiedene Sprachen gesprochen und sie haben unterschiedliche Gebiete besiedelt. Das Ziel Gottes, die Mission Gottes auf dieser Erde war aber immer noch die gleiche. Es ging immer noch darum, dass Gott mit Menschen in Kontakt kommen wollte, dass er sie prägen wollte, in seine Nähe einladen und dass er mit ihnen und durch sie die Welt verändert und dass er sie wieder zurückführt zu einem heilen Ort zu machen, in dem kein Krieg, keine Krankheit und kein Tod herrscht. Wie fängt man sowas an, wenn man mal eben so ein neues Volk und eine komplette Weltveränderung machen will? Da haben sich schon viele Gedanken darüber gemacht. Abraham ist derjenige, den Gott dazu erwählt hat. Gott hat Abraham angesprochen vor schätzungsweise 3800 Jahren, wenn man der jüdischen Zeitrechnung glauben kann. Entschuldigung. Da redet Gott, lesen wir in der Bibel irgendwo im vorderen Orient, zu einem Abraham, der ist kinderlos, aber ziemlich reich. Ein Einwanderer aus dem Irak, der jetzt gerade irgendwo so zwischen Syrien und der Türkei lebt und sagt zu ihm, du wirst nicht kinderlos bleiben, sondern du wirst Kinder haben und deine Nachkommen werden ein Land besiedeln, das ich ihnen geben werde und dieses Volk wird riesig groß sein, zahlreicher als die Sterne am Himmel und durch deine Nachkommenschaft wird die ganze Welt gesegnet werden. Gewagte Aussage, der Mann war immerhin schon 99. Das Zeichen für diesen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, war, dass die Nachkommen Abrahams ihre Vorhaut lassen mussten. Also sie wurden beschnitten. So dass also tatsächlich jeder jeden Tag auch gemerkt hat, dass er in einem Bund mit Gott steht. Jedenfalls jeder Mann, wenn er aufs Klo gegangen ist. Ne? Dieser Abraham ist tatsächlich Vater geworden. Er hat den Isaak bekommen als Sohn. Und dieser Isaak hat auch wieder Kinder bekommen. Die haben alle ihre Söhne dann tatsächlich beschneiden lassen. Und dieser Isaak und sein Sohn Jakob und die ganzen Kinder von Jakob, die lebten dann tatsächlich schon in diesem verheißenen Land Kanaan, das Gott versprochen hatte. Und dann kam es später zu einer Zeit, zu einer Hungersnot, weil da eine Dürre aufgetreten ist, ist Jakob mit seinen Kindern und Enkeln, mit seiner Nachkommenschaft dann ins Nachbarland, ins reiche Ägypten, umgesiedelt. Durch eine göttliche Fügung war Josef, einer ihrer Familienmitglieder zu der Zeit, einer der wichtigsten Männer am Hof des Pharaos, und deswegen durften die Israeliten dort bleiben und konnten diese Dürrephase überwinden, ohne dass sie da große Einbußen erlitten. Im Gegenteil, sie vermehrten sich dort prächtig. Und den Ägyptern wurde es irgendwann auch mal zu gefährlich, weil die demografischen Hochrechnungen nämlich gesagt haben, dass die Ägypter irgendwann in ihrem eigenen Land eine Minderheit sein werden. Und deswegen fangen sie an, die Israeliten zu unterdrücken. Es geht sogar so weit, dass sie ihre Kinder töten, dass sie versuchen, dass keine Nachkommen weiter mehr das Licht der Welt erblicken können. Und sie bringen die Israeliten in Sklaverei. So, aber die Israeliten erinnern sich an die Zusagen Gottes. Wir erinnern uns, das konnte man ja jeden Tag sehen, dass da Zusagen noch ausstanden, ein großes Volk zu sein, eigenes Land zu bekommen und diese Verheißung, dass durch die Nachkommen die ganze Welt gesegnet wird. Das stand ja noch aus und deswegen klagten die Israeliten zu Gott und baten um Rettung aus der Sklaverei und die Erfüllung von Gottes Zusage. Und tatsächlich reagiert Gott und setzt den Israeliten Mose an die Spitze einer Freiheitsbewegung. Das klingt so ein bisschen aktuell, ne? Freiheitsbewegung in Ägypten. Diesmal aber durch den Israeliten. Und nach einigen grässlichen und zum Teil auch ziemlich blutrünstigen Ereignissen darf Mose tatsächlich dann seine Volksangehörigen, die Israeliten, die ehemaligen Sklaven aus Ägypten, rausführen. Die Israel darf das Land Ägypten verlassen. Seit 2 Monaten sind sie jetzt unterwegs, ungefähr 1 Million Menschen. Die Bibel sagt, das sind 600.000 Mann, dann noch zusätzlich Frau und Kinder. Also das waren eine ganze Menge Leute. Und die Bibel spricht auch davon, dass es ein geordneter Auszug ist. Das wundert mich jetzt, wenn jemand schon mal in Israel war. Da haben schon mehr als 4 Leute Probleme geordnet, irgendwas zu tun. Aber das scheint da gewesen zu sein mit über 1 Million Leute. Sie ziehen also jetzt durch die Wüste. Ihre Vorfahren waren unterdrückt worden. Es waren Sklaven. Jetzt stellen wir uns vor, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, das sind Exklaven. Die waren noch nie ein eigenes Volk. Die waren unterdrückt. Wie viel Selbstwert habe ich, wenn ich 400 Jahre lang in Gefangenschaft bin? Wenn ich nie über mich selbst entscheiden durfte? Gut, ich habe jeden Tag was zu essen bekommen, mal mehr, mal weniger. Aber ich hatte keine Freiheit. Und jetzt kommt 1 Million dieser Menschen zusammen und daraus soll ein Volk werden. Daraus soll was Neues entstehen. Wie soll sowas gehen? Sie waren noch nie ein eigenständiges Volk und in der Zeit vor Ägypten war es nur ein Familienclan. Das waren vielleicht 40 Menschen, die da zusammen gelebt haben. Deswegen beginnt Gott jetzt etwas Neues. Er ruft das Volk zusammen. Er bestellt die Führer des Volkes zu sich und diktiert ihnen ein Gesetz. Ein ziemlich umfangreiches Gesetz, das das Zusammenleben gerade dieses gerade entstehenden Volkes regeln soll. Teilweise sind es recht allgemeine Formulierungen und teilweise sind es wirklich fast penible Vorschriften über ganz spezielle Situationen des Alltags. Und mittendrin der zentrale Text, die 10 Gebote, die lesen wir jetzt mal durch. Kann man nicht so gut lesen, hinten wahrscheinlich ist es zu klein. Ne? Ich lese mal vor. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft, bis in die 3. und 4. Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist dein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. an diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hatte er den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Du sollst nicht morden, das heißt, ist übrigens ein Unterschied, ne? Das heißt nicht, du sollst nicht töten, sondern du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seine Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, noch irgendetwas anderes, das ihm gehört. Was ist euer erster Eindruck? Ah ja, ich bin der Einzige, der reden muss hier. Ne? Also man kann hier eine Menge falsch machen, ist mein Eindruck. Ja, da stehen eine Menge Dinge, die nicht in Ordnung sind, die man nicht tun soll. Und schon im 2. Gebot kommt die erste Strafandrohung. Ne? Kann man hier sagen, macht ihr überhaupt kein Abbild und so weiter und so weiter. Denn wenn jemand sich von mir abwendet, dann ziehe ich ihn dafür noch bis in die 3. und 4. Generation zur Rechenschaft. Und im 3. Gebot hier, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich also so einen Katalog von Regeln vorgesetzt bekomme, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, eigentlich darauf zu reagieren. Wie würdet ihr reagieren? Es gibt die Möglichkeit, gleich mal in Furcht zu verfallen. Das ist gar nicht unüblich. In der Erziehung passiert es gelegentlich mal, wenn die Eltern sehr streng sind. Oder wenn vielleicht ein Elternteil sehr streng ist. Ich musste das zu Hause auch schon erleben, dass meine Frau mir abends erzählt, die Kleine hat heute was kaputt gemacht, aber sie hat gesagt, sag's nicht dem Papa, wenn er nach Hause kommt. Das ist, wirft kein gutes Bild auf mich. Fürchtest du die Strafe? Fürchtest du den Bestrafer? Oder was gibt's noch für Möglichkeiten? Passt du dich dem System an? Versuchst du um der Harmonie willen oder damit du deine Ziele erreichen kannst und möglichst wenig Ärger mit den Autoritäten bekommst? Versuchst du da möglichst angepasst zu handeln? So wie der Fischhändler im Clip. Der Fischhändler merkt, dass er am schnellsten vorwärts kommt, wenn er alle Fragen irgendwie so mitgeht. Ja, 5 Makrelenbrötchen, 62 Plastikweintrauben in der Auslage. Ja. Passt du dich an und spielst halt einfach mit, damit es möglichst wenig Ärger gibt? Oder, und das wäre meine Reaktion, das ist das, was ich am häufigsten empfinden würde, wenn ich Regeln und Gesetze lese, die ich nicht verstehe, ich fange an zu rebellieren innerlich. Ich fange an, mich innerlich abzuwenden und zu sagen, damit will ich nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und jede von diesen Reaktionen ist zutiefst menschlich, sie sind verständlich. Aber sie helfen uns nicht im Umgang mit dem Text. Wir kommen an die Bedeutung der Gesetze nicht ran, wenn wir bei jeder Aussage persönlich kämpfen müssen. Wenn wir uns ständig persönlich rechtfertigen müssen für das, was da steht. Wenn wir überlegen müssen, Mensch, passt da der äußerliche Anspruch und mein innerlicher Antrieb zusammen? Gibt es hier Konflikte zwischen dem Über-Ich, das sagt, mach das, oder Anpassung oder Widerstand? Wir kommen an die Texte nicht ran, wenn wir selbst mit den Texten kämpfen müssen. Und deswegen habe ich einen Vorschlag zu machen. Für manche ist der Vorschlag vielleicht eine Zumutung, aber lasst uns den Text mal so betrachten, als hätte der überhaupt nichts mit uns zu tun. Als hätte der für uns persönlich gar keine Bedeutung. Als wäre das ein jahrtausendealter Text, der an eine Gruppe 1 Million durchschnittlicher Menschen aus der Bronzezeit gerichtet ist, die in Afrika als Sklaven loslaufen und einige Jahre später als Volk in Vorderasien ankommen. Um da einen Staat aufzubauen. Wie geht das los? Das erste Gebot, ne? Das erste, was da steht. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das ist ja zunächst mal eine Vorstellung. Da sagt Gott was. Er sagt, ich bin der Gott, den du schon kennst. Das ist ja jetzt kein unbekannter Gott gewesen. Die Israeliten kannten den. Wochenlang hat Gott durch Mose zu ihnen, aber auch zum Pharao gesprochen. Und sie haben eine Menge heftiger Dinge erlebt dort. Es sind die 10 Plagen über Ägypten gekommen. Israel wurde immer ausgespart. Das heißt also, die Ägypter wurden getroffen, die Israeliten waren verschont von den Plagen. Er hat die Befreiung verheißenden Anweisungen für den Auszug gegeben. Gott hat die Menschenmassen durch die Wüste geführt, sie sind durchs Meer gelaufen. Bei Tag hat er sie geführt als Rauchwolke, nachts durch eine Feuersäule. Und nun macht er aus den Nachkommen Jakobs, den eingeschüchterten Ex-Sklaven, ein Volk. Die Menschen wussten sehr genau, dass sie es mit einem Mächtigen zu tun haben. Und das macht er sich auch gleich zu eigen und stellt einen Monopolanspruch und sagt, ich bin hier der einzige Gott. Wenn du einen Gott hast, dann mich. Ich bin der Einzige, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es geht weiter, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er gibt auch noch ein paar Eigenschaften seines Wesens preis. Er beschreibt sich selber als leidenschaftlich, als liebend, aber auch als richtend. Das sind also die Regeln, die Gott gibt im Kontakt mit Menschen, der Umgang zwischen Mensch und Gott. Ja? Keine anderen Götter haben, kein Bildnis von Gott machen. Das Gebot hat Luther wohl irgendwie gewissentlich übersehen. Das hat er jedenfalls weggelassen. In meinem Katechismus kommt es nicht vor. Dafür hat Luther dann das letzte Gebot in zwei Teile geteilt, damit er wieder auf die Zahl 10 kommt. Ja, ganz pragmatisch. Und dann steht da, du sollst den Feiertag heiligen. Also heiligen bedeutet, du sollst ihn zu einem besonderen Tag machen. Zu einem andersartigen Tag. Er gehört dem Herrn, dem Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Noch heute feiern die Juden jedes Jahr Passafest. Und dieses Passafest ist eine Erinnerung daran, dass sie Sklaven in Ägypten waren und dass Gott sie befreit hat. Und das Faszinierende daran ist, sie sind längst schon keine Sklaven mehr. Manche von ihnen haben sich schon redliches Vermögen erarbeitet. Viele besitzen was, aber sie feiern es, als wären sie selbst in Ägypten anwesend gewesen und wären sie selbst durch die Wüste ins Land Israel gegangen. Sie sagen, wir waren Sklaven, aber jetzt sind wir frei. Das ist eine ganz traditionelle Folge in diesem Passafest und die Texte werden jedes Jahr wiederholt und man spricht es so, als wäre man selbst dabei gewesen. Gott sagt hier, ihr seid nicht mehr das, was ihr wart. Ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid jetzt ein Volk. Durch das, was ich getan habe, durch meine Verheißungen und durch mein Handeln, habe ich aus euch neue Menschen gemacht. Ein neues Volk, das mir gehört und das ich befreit habe. Bereit zum Einzug in ein neues Land und mit dem Auftrag, ein besonderes Volk zu sein, ein Volk, das man ansieht und daran Gott selbst erkennt. Das Gesetz Gottes gibt einer Horde von unterdrückten Fronarbeitern eine neue Identität. Und dann kommt in den Geboten ein zweiter Teil, in dem sich vor allem um das Verhältnis zwischen Menschen und Menschen handelt. Da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, nicht morden, ne, also nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Falsches über den anderen sagen, was übrigens auch nicht das Gleiche ist, wie generell zu lügen. Und niemanden seinen Besitz oder seinen Segen neiden. Wie haben da die City Church Bibelleser reagiert? Ich habe auf die Seite geguckt, wo die Kommentare standen und habe mal gelesen, was haben einzelne Leute zu diesen Abschnitten geschrieben. Und eine ist eher traurig über den Ist-Zustand. Da schreibt jemand, mir zeigt das, dass wir Menschen klare Ansagen brauchen, damit gemeinschaftliches Zusammenleben möglich werden kann. Daran hat sich bis heute wohl nichts verändert. Echt schade. Ja, jemand anders sieht das ein bisschen positiver. Er sagt, man kann ab und zu das Bild eines perfekten Staates durchblitzen sehen. Sogar die Feinde würden einander helfen. Und ein barmherziger Gott fordert Barmherzigkeit von seinen Kindern. Das ist ein anderer Kommentar von jemandem, der das gelesen hat. Die 10 Gebote als Verfassung eines Traumstaates. Das wär's, oder? Das klingt gut. Steh zu deiner Beziehung mit Gott, zu deinen Eltern. Heilige den Feiertag. Gönn dir einen Tag Ruhe. Steh zu deiner Ehe. Gönne dem anderen sein Leben, seine Frau, seinen Besitz. Ich bin der, der dich vom geschundenen Sklaven zu einem freien Bürger eines fruchtbaren Landes machen wird. Von einem Nichts zu einem Grundbesitzer. Warum solltest du auf deinen Nachbarn neidisch sein? Wo du doch vor 2 Wochen noch nichts besessen hast. Wie könntest du dem anderen nach seinem Leben trachten, wenn ich dir vor 14 Tagen dein Leben geschenkt habe? Ihr seid ein Volk, eine Familie. Wie könntest du deinen Nachbarn durch Verleumdungen madig machen in den Augen anderer Menschen? Und ich bin schon erstaunt, wie zeitlos auch diese Gebote sind. Ich habe jetzt keine Ahnung von Philosophie, man kann fast sagen, das ist universal, aber ich habe mir sagen lassen, dass die 10 Gebote, so wie sie da stehen, manche Menschen zu den Gedanken gebracht haben, dass es ein Naturrecht gibt, ein Recht, das nicht in Gesetzesbücher niedergeschrieben werden muss, sondern das immer gilt, egal ob es schriftlich vorliegt oder nicht. Ich meine, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hätte sich darauf berufen, indem sie sagt, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden waren. Worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Da haben Menschen die Bibel gelesen und haben gesagt, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Und Gott hat uns Eigenschaften gegeben und er hat uns Rechte gegeben als Menschen, ganz egal, ob diese Rechte irgendwo stehen. Manche Menschen haben diese Idee eines Naturrechts entwickelt, haben gesagt, das Recht hat ein Mensch, weil er lebt. Egal, ob der Staat das garantiert oder nicht. Und die Franzosen haben das in der Erklärung ihrer Menschenrechte dann ähnlich übernommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als so viel schreckliches Leid passiert ist, haben die Vereinten Nationen auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschlossen, dass es grundlegende Menschenrechte gibt, die weltweit gelten. Ich kenne jetzt nicht die Rechtsordnungen anderer Völker aus der Bronzezeit, aber ich habe den Eindruck, dass die Gesetze, so wie sie dastehen, ziemlich modern sind. Dass das Dinge sind, die ja tatsächlich auch bis heute in unseren Gesetzesbüchern zu finden sind. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Das sind ja durchaus Dinge, die auch heute noch zum großen Teil unter Strafe stehen. Wenn man jetzt nicht gerade Bankmanager ist oder so. Ein Kommentator schreibt auf der Webseite, wenn ich mal von den Fragen absehe, warum überhaupt Sklaven möglich sind, dann kann ich schon hier sehen, dass hier Rechte für Sklaven geschaffen wurden, was vermutlich im Vergleich zu vorher ein enormer Fortschritt war. Das ist doch also schon ziemlich modern, dafür, dass es seit 3.500 Jahren schon gilt. Genauso das Gebot zum Beispiel, gastfreundlich zu sein. Ich gehe ein bisschen weg von den 10 Geboten und greife so ein paar einzelne Dinge auf, die im Umkreis der 10 Gebote noch als Gesetz stehen. Gastfreundlich zu sein und den Fremden genauso zu behandeln wie die Angehörigen des eigenen Volkes, finde ich eine ziemlich herausfordernde Nachricht für ein Volk, das gerade seit 2 Monaten aus der Sklaverei rausgekommen ist. Also ich kann mir doch vorstellen, dass wenn wir jetzt ein eigenes Volk sind, dass wir dann endlich auch mal wer sein wollen und wir wollen jetzt auch mal das Recht haben, andere Völker niederzutrampeln oder einfach mal so ein bisschen halt die Chefs sein zu wollen in unserem Land. Ja? Und 2 Wochen nachdem ich jetzt kein Sklave mehr bin, sagt Gott, du musst den Fremden in deinem Land achten. Du musst ihm die gleichen Rechte geben, die du auch hast. Und du darfst ihn nicht benachteiligen. Ich finde das faszinierend. Oder auch sehr praktische Gebote, wie das Verbot zum Beispiel des Geschlechtsverkehrs in den ersten 7 Tagen nach der Regelblutung. Das ist uns heute vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber die Medizin sagt, die Infektionsgefahr in den ersten 7 Tagen nach der Regelblutung ist wesentlich höher als danach. Das heißt, wenn man Geschlechtskrankheiten verhindern will, und das ist im Übrigen was, was man HIV-Infizierten ja auch dringend rät, dass sie auf jeden Fall in dieser Zeit geschützten Verkehr haben, wenn nicht sowieso immer, dann ist das, obwohl die Leute noch gar nicht wussten, was Bakterien und Viren überhaupt sind, ein sehr sinnvolles Gebot. Man schützt dadurch die Frau und auch den Mann vor Infektionen, wenn man in der Zeit keinen Geschlechtsverkehr hat. Ich sage jetzt immer Gesetz Gottes, aber im Hebräischen steht da eigentlich Torah. Und Torah ist ein Wort, das hat nicht so furchtbar viel mit Gesetzen zu tun, wie sie jetzt niedergeschrieben werden in Gesetzbüchern, sondern in dem Wort Torah steckt Lehrer auch drin. Das Wort Lehrer ist damit drin. Das heißt eigentlich eher Unterweisung. Das hat mehr mit Lehre zu tun als mit Recht und Gesetz. Und so wurden ja später auch die Schriftgelehrten genannt, Lehrer. Man hat ja auch Jesus als Lehrer angesprochen, weil er sich offensichtlich in der Bibel gut auskannte. Das heißt, das Gesetz Gottes enthält viele Regelungen, deren tiefe Weisheiten die Menschen zum Teil erst viel später entdecken. Es ist voller Weisheit. Und das ist das, was die Israeliten auch immer wieder später in den Psalmen, in Lobliedern und so weiter geäußert haben, dass dieses Wort voller Weisheit steckt. Das könnte man jetzt nur noch gut verstehen. Es gab nicht in jedem Haus fließendes Wasser, ne, und es gab auch noch keine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auf jedem Schulhof Kondome verteilt hat. Also könnte Gott ja empfehlen, den Sex in den ersten 7 Tagen nach der Regelblutung zu unterlassen. Tatsächlich ist er aber nicht nur empfohlen, sondern er ist verboten, und zwar bei Todesstrafe. Und das, muss ich ehrlich sagen, gibt mir schon so ein bisschen eigentlich zu weit. Also ich bin jetzt bestimmt nicht hier, um unverständliche Gesetze zu rechtfertigen, aber ich versuche mal, naja, also mir gelingt es schon bei menschlichen Gesetzen nicht, die zu rechtfertigen manchmal, wenn man sich manchmal unsere Gesetzgebung anguckt, aber ich mache mal eine gewagte Behauptung, vielleicht kann man manche seltsame Regelungen im Gesetz besser verstehen, wenn man im Sinn hat, dass Gott mit dem Volk Israel noch eine Menge vorhatte. Gott hat ja verheißen, dass es ein ewiges Volk ist und dass durch dieses Volk alle Menschen gesegnet werden. Das heißt, er muss sicherstellen, dass dieses Volk ewig besteht. Und ich stelle mir vor, das könnte ein Grund dafür sein, dass Gott möglichst viele Gesetze so streng erlassen hat, um die Gefahren für die Fortpflanzungsfähigkeit und die Gesundheit des israelischen Volks abzuwenden und deshalb vielleicht auch deswegen so drastische Strafen ansetzt. Beispiele wären zum Beispiel das Ausmerzen von Kapitalverbrechern. Die wurden ja getötet. Oder Hygienevorschriften im Nahrungsbereich, Hygienevorschriften in der Sexualität und eine Konzentration ausschließlich auf geschlechtliche Verbindungen, die auch tatsächlich zu Nachkommen führen können. Das Volk muss also ewigen Bestand haben und vielleicht war Gott deswegen so streng. Und das Zweite, was gewährleistet sein muss, damit Israel seinen Auftrag erfüllen kann, ist, dass dieses Volk auch auf ewig erkennbar sein muss, identifizierbar sein muss im Vergleich zu Völkern. Jetzt könnten die, man könnte ja die israelitischen Männer durchaus erkennen an einem Merkmal, aber ich glaube, Gott wollte die Würde der Menschen durchaus bewahren und wollte noch andere Merkmale nennen, an denen man das Volk erkennen sollte. Zum Beispiel gemeinsame Feste. Das Passafest habe ich genannt, es gab noch das Laubhüttenfest oder das Fest der Wochen, einzelne Feiertage. Gott sagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Und im Hebräischen steht dort Kadosch. Kadosch ist ein Wort, das heißt eigentlich vor allem andersartig. Ihr sollt anders sein als die anderen Völker. Ihr sollt was Besonderes sein. Nicht besonders toll oder besonders gut, aber so, dass man euch von den anderen unterscheiden kann. Man soll immer sehen, gehörst du zum Volk Israel, ja oder nein? Und ich denke, manche Gesetze sind ein bisschen komisch für uns. Wir würden die nicht einhalten wollen. Aber vielleicht sind die dazu da, damit wir erkennen, dass der das Gesetz einhält, ein Angehöriger des Volkes Israels ist. Wenn Menschen heute was Besonderes sein wollen, dann tragen sie lustige Frisuren. Sie ziehen sich komisch an. Sie werden Veganer oder sie leben als Penner unter der Brücke zum Beispiel. Ja, die Israeliten brauchen solche Marotten überhaupt nicht. Sie haben das Gesetz Gottes, sie tragen Kringellocken an ihrer Schläfe, sie haben Quasten an ihren Mänteln, haben zwei unterschiedliche Kühlschränke für Milch und Fleischprodukte und schlafen manchmal in Laubhütten auf ihrem Balkon. Also da brauchen sie sich keine komischen Sachen mehr ausdenken. Wer das Gesetz Gottes wirklich lebt, der wird als Angehöriger des Volkes erkannt. Das heißt, das Gesetz Gottes zwingt die Israeliten in eine ewige Sonderstellung auf diesem Planeten. Ich verstehe das also so, dass das Gesetz, die Tora, ich nenne das jetzt mal, zweckmäßig ist. Das Gesetz will einen Zweck erfüllen, wenn man möchte, dass ein neues Volk versteht, dass es ewig erhalten und erkennbar bleiben soll. Wenn ich bei unserem Bibelleseplan das Buch 365 Mal mitmachen würde und ich lese aus Interesse jetzt dieses Gesetz und manche Dinge kommen mir dabei komisch vor, dann frage ich jetzt doch mal, was der Text mit mir zu tun haben könnte. Und ich frage mich, ob ich Lust hätte, zum Judentum überzutreten und diese ganzen Gesetze einzuhalten und Teil dieser Verheißung zu werden, oder? Ein ewiges Volk zu sein, ein Land zu besitzen, Nachkommenschaft als Segen für die anderen. Das geht ja, Marilyn Monroe hat es gemacht, ist zum Judentum übergetreten. Aber ich würde es nicht tun, denn das Gesetz hat eine riesige Schwäche. Es hat zwei Probleme. Es benennt Probleme und verhängt Strafen, aber es löst diese Probleme nicht. Es hat nicht die Kraft, die Probleme zu lösen. Ich habe gesagt, das Gesetz gibt dir eine neue Identität. Das ist übrigens auch heute noch so. Ich zeige euch mal ein Bild. Dieser junge Mann heißt Jaron Cornelius. Er ist vor 2 Tagen geboren. In Kitzingen. Ein süßer Kerl. Aber das Gesetz schlägt gnadenlos zu. Guckt euch mal an, was das Gesetz innerhalb von kürzester Zeit aus diesem Menschen macht. Bums. So, ohne dass er das will, ist er Kraftgesetz deutscher Staatsangehöriger. Warum? Weil seine Eltern deutsche Staatsangehörige sind. Und Personenstandsgesetz verpflichtet uns, Paragraph 19 oder 20, innerhalb von so und so vielen Tagen eine Geburt anzuzeigen. Das wird am Standesamt gemeldet und dann kommt das Staatsangehörigkeitsrecht, oder wie heißt das, Thorsten, schlägt zu, gibt dir die deutsche Staatsangehörigkeit. Er kann gar nichts dagegen machen. Er liegt da rum in Kitzingen, freut sich an der Muttermilch, ärgert sich, dass es jetzt so kalt ist. Ja, und das Gesetz schlägt schon zu. Das Gesetz verschafft ihm schon eine Identität, ohne dass er das will. Er ist Deutscher. Und jetzt zeige ich euch, was das Gesetz Gottes aus jedem Menschen von uns macht, ob wir das wollen oder nicht. Dieser arme Kerl wird vom Gesetz Gottes als Sünder bezeichnet. Und ob wir das wollen oder nicht, das ist bitter und es schmeckt uns nicht. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das jetzt zu rechtfertigen. Aber dieses Gesetz Gottes, so wie es gegeben worden ist, macht aus Menschen Menschen, die Gebote Gottes nicht einhalten und deswegen dazu verdammt sind, die Strafe des Gesetzes zu kriegen. Und das ärgert mich, sage ich ganz ehrlich. Ich kann es nicht ändern, aber es ärgert mich. Du handelst gegen Gott und bist eigentlich des Todes, weil du gegen das Gebot verstoßen hast. Zur Versöhnung, wenn du Glück hast und dein Verbrechen war nicht so schlimm, kannst du ein Opfer bringen. Für kleine Verbrechen sind es 2 Turteltäubchen, es kann auch mal ein Kalb sein oder mehr. Und wenn es was ganz Schlimmes war, bist du selber das Opfer. In jedem Fall muss Blut fließen. Und beim nächsten Mal wieder und dann wieder. Es kann passieren, dass ich das Gesetz durchlese und ich verstehe, dass ein bestimmtes Handeln nicht gesund für mich ist oder für mein Volk. Also nehme ich mir vor, mein Handeln zu ändern. Vielleicht gelingt es mir nicht gleich, dann laufe ich wieder zu meinem Taubenschlag und es fließt wieder Blut. Oder ich habe Glück und es gelingt, aber es ist immer ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen diesen Steintafeln mit Herz und diesem Herz aus Stein. Dieses Gesetz, das mir die ganze Zeit sagt, du machst das falsch. Du hast was falsch gemacht. Das erfordert Strafe. Eigentlich bist du dran, aber stellvertretend kann deine Taube dafür büßen. Es ist der Kampf zwischen Gottes Anspruch und meinem inneren Antrieb. Gott ist ja vielleicht lebendig, aber der Buchstabe auf den Gesetzestafeln, der ist tot. Der ist festgemeißelt und der ist nicht nur tot, sondern er bringt dich um. Jedes Vergehen gegen das Gesetz fordert den Tod von Tier oder Mensch. Und das wissen wir doch selbst, eine drastische Strafe kann uns doch nicht daran hindern, irgendwas zu tun. Wer von euch fährt denn deswegen immer genau die vorgeschriebene Geschwindigkeit, weil er weiß, dass es Bußgeld kostet? Wenn du schneller fahren willst, fährst du schneller. Dich kann doch eine Strafe nicht davon abhalten, was Böses zu tun. Das Problem ist, das Gesetz ist da draußen und mein drin. Wie soll ich das schaffen, das, was da draußen ist und das, was ich da drinnen will, in Einklang zu bringen? Das schafft kein Gesetz, das Strafe androht. Gesetze können mich nicht ändern. Da drin ist ein Herz, das vielleicht für seine Gedanken, Worte oder Taten sich schämt, aber es weiß keinen Ausweg. Weil, wie ich die ganzen Boote einhalten kann, das wird nur eine Geschichte von Frust und Tod. Und Frust und Tod. Und es ändert sich in meinem Herzen vielleicht kein bisschen, sondern führt zur Abkehr oder zur Gleichgültigkeit oder zur Verzweiflung oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar zur Aggression gegen mich selbst. Ja, in dem Gesetz kann man was sehen von Gott. Man kann Gott da drin erkennen. Man kann Gerechtigkeit sehen, man kann auch Weisheit erkennen. Aber dieses Gesetz bringt uns nicht die Lösung. Das Bund am Sinai ist nicht gedacht für eine Veränderung unserer Herzen. Das kann er nicht. Er kann uns Leitlinien geben für ein vernünftiges Leben. Er ist ein Pädagoge. Übrigens steht es tatsächlich im Neuen Testament. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister, wird es auf Deutsch übersetzt. Im Griechischen steht da Pädagogos. Er will uns was beibringen, er zeigt uns was. Aber wenn es mich nicht geändert hat, durch Verstand, durch Einsicht, dann kann es nur noch strafen. Und wenn es strafen muss, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das steinerne Gesetz hat in uns keine Macht, um uns zu ändern. Und weißt du was? Gott weiß das ganz genau. Gott hat den Bund nicht gemacht, um uns dauerhaft zu versöhnen. Das Gesetz taugt nicht zur Versöhnung. Es taugt nur zur Erkenntnis, dass wir Sünder sind. Aber es scheint was durch im alten Bund. Der Prophet Jeremia beschreibt einen neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Und durch diesen neuen Bund, der durch das Leben, den Tod und die Auferstehung des Israeliten Jesus von Nazareth eingesetzt worden ist, den lesen wir uns jetzt mal durch. Jeremia 31 bis 33. Geb acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit meinen Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, der wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Gott sein, sagte er. Sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Also der springende Punkt, keine Steintafeln, sondern ich werde ihnen mein Gesetz in Herz und Gewissen schreiben. Und das ist doch viel besser, als Steintafeln vor mir zu haben, die außerhalb von mir sind. Gott spricht in unserem Herzen. Ich lese noch einen Text aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus diesen Bund einsetzt. Das ist ein Abendmahlstext. Das ist ein Ausschnitt aus dem Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ihr wisst, zur Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten. Dann nahm Jesus ein Brot. Er sprach darüber das Dankgebet. Er brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Ein neuer Bund, ein neues Angebot. Jesus setzt den neuen Bund ein. Der steht nicht auf steinernen Tafel. Seine äußeren Zeichen sind nicht Beschneidung und Sabbatruhe, sondern Wein und Brot. Dieser Bund ist nicht von außen sichtbar. Er findet nur hier drin statt. Keiner kann ihn beurteilen. Aber er bringt dein Innerstes, deine Gesinnung, dein Herz in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Plötzlich musst du nicht mehr, sondern du könntest beginnen zu wollen. Langsam, Schritt für Schritt. Wenn du in dem Bund einen Fehler machst, muss kein Tier mehr sterben und du wirst auch nicht gesteinigt, denn Jesus sagt, Sein Leib ist ein für alle Mal das Opfer und sein Blut wird ein für alle Mal vergossen, damit nie mehr Tiere sterben können für irgendwelche Gesetzesverstöße. Jesus ist vor allem dem Gesetz gestorben. Jesus ist gestorben, damit die Strafe des Gesetzes ein für alle Mal erledigt ist. Es kann kein größeres Opfer geben als derjenige, der als Sohn Gottes bezeichnet wurde. Was willst du noch mit zwei Tauben? Die Versöhnung ist jetzt da. Bleibt das Problem mit der Sinnesänderung. Christoph hat vor einigen Wochen über die Worte aus dem Jakobusbrief gesprochen, als er gesagt hat, wir müssen das Wort lesen, das Wort hören. Und in dem Jakobusbrief stand, lasst alles Gemeine und Schlechte liegen, legt alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Und später liest er, dieses Wort hat Macht, euch zu retten. Dieses Wort, das in dein Herz eingepflanzt wurde, das kann dich retten. Der große, donnernde, helle, furchterregende Gott vom Berg Sinai, den man ohne weiteres abnimmt, dass er strafen kann. Der wird so klein, fast unscheinbar, dass er in dein Herz reinpasst. Und dann könntest du bemerken, wie dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Weltveränderer, der in Ordnung Bringer, der Heilmacher, in deinem Herzen vielleicht Ruhe einkehren lässt. Von dieser rastlosen Suche nach dem, was du dringend brauchst. Dass er Frieden anbietet in dem Konflikt zwischen deinem äußeren Anspruch und dem inneren Antrieb, zwischen Sollen und Tun, in der Versöhnung ermöglicht wird zwischen dir und deinen Nachbarn, deinen Kollegen, dass Mut und Hoffnung wachsen kann, dass die Ungerechtigkeit in einem Umfeld nicht ewig bestehen bleibt. Das ist die Einladung des Kreuzes. Wir feiern jetzt das Jesusmahl. Wir tun das, weil Jesus uns dazu aufgefordert hat. Nicht aus sturem Gehorsam, sondern weil es eines der wenigen äußeren Zeichen ist unseres Glaubens, das wir anfassen können. Nicht aus dem Gedanken, dass wir dadurch Gott irgendwas recht machen können, sondern weil das eine Möglichkeit ist, uns zusammenzutun und was zu erleben gemeinsam, was wir in unserem Herzen schon erlebt haben, was nach außen zu tragen und was mit unseren Sinnen zu schmecken. So viel im Glauben spielt sich in unserem Inneren ab, aber mit Brot und Wein gibt uns Jesus was in die Hand. Wir essen das Brot und wir trinken den Wein. Und so wie Brot und Wein nachher Teil unseres Leibes werden und nicht mehr unterschieden werden kann, ob der Teil meines Körpers jetzt mal Brot oder Wein war, genauso kommt Jesus mit seinem Leben, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter in unser Herz, mit seinen Charaktereigenschaften und prägt uns und verändert uns. So dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ob das, was ich jetzt im Gegenüber sehe, ob das jetzt Jesus ist oder Johannes. Jesus oder Verena. Jesus will Teil unseres Wesens werden. Und wir glauben in Brot und Wein, dass das Brot der Leib ist, der ein für alle Mal gegeben worden ist als Opfer, der Wein ein für alle Mal des Blutes vergossen worden ist. Und dass das, was wir aufnehmen, Teil von unserem Leib wird, so wie Jesus in uns Teil von unserem Wesen wird. Du findest auf deinem Platz einen Zettel, hoffentlich. Da sind Texte ausgedruckt zum Lesen. Eins dieser Gebete wird Thorsten gleich sprechen und wir laden alle ein, am Mahl teilzunehmen, die diesen Jesus kennengelernt haben und darauf vertrauen, dass dieses einmalige Opfer ausreicht, ein für alle Mal, und vergießen von Jesu Blut damals auf dem Hügel am Kreuz alle weiteren Opfer und Versöhnungsversuche mit Gott unnötig macht. Wir treffen uns hier vorne vor der Bühne, links und rechts, um gemeinsam Brot und Wein zu nehmen. Wir hören währenddessen Lieder von der Band, können Gott anbeten und wir können uns an diesen neuen Bund durch Jesus erinnern, der jetzt allen Menschen offen steht. Wenn du das nicht tun möchtest, dann hast du Texte auf dem Zettel, die du lesen kannst, die dir vielleicht nochmal nahebringen können, was dieser Bund bedeutet, was das Abendmahl bedeutet und was wir da gemeinsam feiern, wenn wir das tun. Ja, ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt kurz einen Instrumentalteil spielt, dass wir Zeit haben, die Texte zu lesen, wenn wir möchten. Und wenn dieser Instrumentalteil vorbei ist, dann wird Thorsten im Gebet sprechen und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.